die Sonne ihren Job machen lassen für ein zukunftsfestes Netzpaket und erneuerbare Energiengesetz sowie Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Heizkostenfalle verhindern, Wärmewende weiterführen für ein warmes und bezahlbares Zuhause. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten vereinbart. Und ich würde sie gerne bald eröffnen, wenn alle, die rausgehen wollen, zur namentlichen Abstimmung oder um nicht aufschiebbare Gespräche zu führen, das auch jetzt alsbald tun. Das geht alles leiser und schneller, darum bitte ich. Das geht alles noch ein bisschen schneller und noch ein bisschen leiser. Frau Ministerin, ich will hier niemanden benennen, aber die Gespräche kann man auch draußen führen. Vielen Dank. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort Dr. Julia Verlinden für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Herr Präsident, verehrte Zuhörende, fossile Energien sind teuer. Sie sind ein Sicherheitsrisiko. Fossile Energien zerstören die natürlichen Lebensgrundlagen und sie zerstören unseren Wohlstand. Es spricht wirklich gar nichts. Es spricht gar nichts für Kohle, Öl und Gas. Etwa 80 Milliarden Euro zahlt pro Jahr Deutschland für die Importe. Was hätte dieses Geld in saubere Energien, in Zukunftsinvestitionen und in sichere Jobs fließen können? Aber die schwarz-rote Bundesregierung tut gerade alles dafür, dass Deutschland noch mehr Geld ausgeben wird für fossile Importe, dass Deutschland sich noch länger durch fatale Abhängigkeit von autokratischen Staaten erpressbar macht. Darüber freut sich niemand außer Putin, Trump und die fossile Lobby. Es war damals auch eine schwarz-rote Bundesregierung, die hielt das für eine großartige Idee, Nord Stream, die Gaspipelines zu bauen, hatte sich von Russland davon abhängig gemacht. Putin wollte damit Europa destabilisieren, eine Wirtschaftskrise provozieren und unsere Demokratie in die Knie zwingen. Aber Politik und Gesellschaft haben in der EU 2022/23 in einer gemeinsamen Kraftanstrengung für Sicherheit gesorgt. Wir haben Energie gespart. Wir haben den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigt, also der Sicherheits- und Friedensenergien wie Solar- und Windkraft. Und mit dem Gebäudeenergiegesetz, und der wichtigen Heizungsförderung gab es zusätzliche Sicherheit. Sicherheit, Investitionen in die Zukunft, Investitionen in die Freiheit, Investitionen in verlässliche Preise, Investitionen für wirksamen, sozial gerechten Klimaschutz. Und genau das, was uns Sicherheit und Stabilität bringt, diese Strategie, die haben CDU, CSU und SPD nun im Februar aufgekündigt. Das ist ein Dreifachangriff der Bundesregierung gegen das Klima, gegen die Menschen, gegen die Wettbewerbsfähigkeit. Katharina Reiche will Solar- und Windenergie ausbremsen. Sie will erschweren, dass Unternehmen und Haushalte weiterhin unbürokratisch ihren eigenen Strom auf dem Dach produzieren. Dabei ist doch das das beste Rezept für Investitionen und Planungssicherheit, auch mit Blick auf die Energiekosten. Ministerin Reiche, lassen Sie die Sonne ihren Job machen. Das ist die beliebteste Energie bei den Menschen. Und die Fraktionschefs, beide jetzt gerade leider nicht im Raum, die Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD, die wollen neue Öl- und Gasheizungen einbauen lassen. Sie verlängern damit die fossile Abhängigkeit von fossilen Geschäftsmodellen. Sie erhöhen die Kosten für unsere Gesellschaft. Die einzigen, die weiterhin Kohle, Öl und Gas verbrennen wollen, das sind doch diejenigen, die damit weiterhin Billionen Dollar Gewinn machen wollen. Aber genau dafür scheint die Ministerin Katharina Reich im Ministerium zu sitzen, damit ihre Buddies aus der fossilen Lobby profitieren. Dazu schreckt sie ja noch nicht mal davor zurück, sich die Gesetzestexte von E.ON und Co. aufschreiben zu lassen. Aber diese Politik von Katharina Reiche, Jens Spahn und Friedrich Merz, die lässt Unternehmen und Menschen in der fossilen Kostenfalle. Und die SPD? Die SPD macht einen streitet und vergisst bei Ihrem neuen Teuerheizengesetz auch noch den Schutz der Mieterinnen und Mieter. Was für ein Desaster! Aber die Menschen wehren sich gegen ihre Politik. Gewerkschaften, die Umwelt- und Mieterverbände, Unternehmen und Wirtschaftsinstitute, die kritisieren ihre fossile Besessenheit und die hohen Mehrkosten, die sie produzieren. Wenn Sie weiter die Interessen der Menschen, der Unternehmen und des Klimaschutzes mit Füßen treten, dann wird dies erst der Anfang des Protests gegen Ihre Politik sein. Wenn die letzten Tage doch eines deutlich gemacht haben, jedes Windrad, jede Solaranlage, jedes E-Auto, jede Bahnfahrt, jedes sanierte Gebäude und jedes Energieaudit im Unternehmen und jede Wärmepumpe sichert unsere Freiheit. Übrigens auch jede kleine Strecke mit dem Fahrrad. Bei dem Wetter sowieso das Beste, was man tun kann. Vielen Dank.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Sepp Müller für die Fraktion der CDU-CSU.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Bündnis 90 Die Grünen, ich verstehe Ihren Alarmismus nicht. Ihr Staatsdirigismus hat dazu geführt, dass wir die Klimaschutzziele krachend verfehlen. Der grüne Weg in den Klimawandel, das Habeck'sche Heizungsgesetz, hat dazu geführt, dass wir die Klimaschutzziele 2030 krachend verfehlen werden. Und kommen wir doch mal zu den Fakten. Der Umweltbundesamt-Projektionsbericht geht davon aus, dass wir ab 2025 600.000 Wärmepumpen installieren. Dank Robert Habeck sind die Wärmepumpeninstallationen von 2023 356.000 auf 2024 193.000 runtergegangen. Wir stellen fest, der grüne Weg des Alarmismus, der grüne Weg in den Heizungskeller rein zu regieren, der ist gescheitert. Wir gehen einen neuen Weg als mit dieser Koalition. Wir werden mit unserem Weg der Akzeptanz die Klimaschutzziele übererfüllen. Und wenn Sie sich so freuen, dann kommen wir doch zu den Zahlen. Das ist auch interessant für die jungen Menschen, die hier oben sitzen. Weil Sie werfen hier manche Wörter in den Raum, die einfach nicht stimmen. Sie reden von fehlendem Potenzial bei der Biomasse. Die Deutsche Energieagentur geht davon aus, dass wir mit bestehenden Biomasseanlagen 21 Terawattstunden ab sofort heben können. Das Deutsche Biomasseforschungszentrum geht von 30 Terawattstunden aus. Wir haben aktuell einen Bedarf im gesamten Gebäudebestand von 245 Terawattstunden. Das heißt übersetzt, auch wenn hier vorne gerade diskutiert wird, das heißt übersetzt, dass wir das Biogas nicht nur bereitstellen können, sondern wir können heimische Arbeitsplätze sichern, wir werden CO2 mindern und wir werden uns unabhängig machen von Energieimporten aus dritten Ländern. Und wir reden von Arbeitsplätzen in Deutschland, 50.000 Arbeitsplätze in der Biomethanbranche, die Sie als Gaslobby bezeichnen. Was ist mit dem Arbeiter in Riedlingen, der an der größten Biogasaufbereitungsanlage in Baden-Württemberg gerade Biomethan zur Verfügung stellt? Was ist mit dem Ingenieur in Isny im Allgäu, der die Biogasanlagen nicht nur entwickelt, sondern auch zur Verfügung stellt und diese Idee weltweit exportiert? Wollen Sie diese CO2-Reduktion nicht mehr? Wollen Sie diese Arbeitsplätze nicht mehr? Wir setzen auf Akzeptanz, wir setzen auf Klimaschutzübererfüllung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und Sie hauen ja Dinge raus, die einfach nicht stimmen. Es würde riesige Preissprünge geben. Schauen Sie sich bitte auf den Vergleichsportalen die aktuellen Biomethantarife an. Die aktuellen Biomethantarife zeigen, dass Sie für einen Vier-Personen-Haushalt 50 Cent pro Tag mehr bezahlen, wenn Sie sich dafür entscheiden. 50 Cent pro Tag. Und jetzt kommt der Einruf Wärmepumpe. Erstens zur Wärmepumpe. Sie ist die energieeffizienteste Methode, um Gebäude zu heizen, weil wir eine Energieeinheit haben, die 4 Wärmeeinheiten schafft. Sie passt nur nicht überall. Das müssen Sie doch mal akzeptieren. Ihr Dirigismus in den Heizungskeller hinein führt zu diesen Zahlen, dass wir die Klimaschutzziele nicht erfüllen. Unser Weg führt zur Akzeptanz. Mit unserem Weg wird die Wärmepumpe weiter eingebaut. Wir halten an der Förderung fest. Und vor allem werden wir mit der Biogasquote ab 2028 sofort im Bestand das CO2 mindern. Wir schützen die heimische Landwirtschaft, wir schützen 50.000 Arbeitsplätze und vor allem werden wir die Menschen vor der Angst zum Sanierungszwang für die Wärmepumpe schützen, denn sie können selbst entscheiden, ob sie eine Wärmepumpe installieren, ob sie die Gasbrennwerttechnik weiterhin haben wollen oder ob sie die Heizölheizung weiter haben wollen. Das ist der gute Weg, das ist der Weg zur Übererfüllung des Klimaschutzes. Und was Sie auch vergessen in der ganzen Debatte, 99% der Kommunen haben unter 15.000 Einwohner. Wir werden diese Kommunen von Bürokratielasten entlasten. Die kommunale Wärmeplanung wird Gott sei Dank entfesselt vom Gebäudeenergiegesetz. Das ist gut für die Städte, das ist gut für die Kommunen und das ist gut für den Klimaschutz, weil damit geht es auch voran. Eins ist klar, Sie spalten unser Land, wir einen. Sie ideologisieren, wir sind pragmatisch. Wir als Koalition zwischen Sozialdemokraten und Union bringen Deutschland wieder nach vorne. Vielen Dank.
Der nächste Redner in dieser Debatte ist Steffen Kottre für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Grünen haben das Ziel einer Stromversorgung mit 100% sogenannter erneuerbarer Energie. Das ist möglich bei Pippi Langstrumpf, aber sicherlich nicht in der Realität. Eher gehen die Lichter aus, weil keine verlässliche Stromversorgung mehr da wäre und auch keine Industrie mehr die Licht machen könnte. Die Grünen fordern in ihrem Antrag das Recht auf Solar. Na, wie wäre es denn eigentlich mal mit Recht auf preiswerten Strom, damit sich die Strompreise wieder halbieren, wie zum Beispiel in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA oder China? Wie wäre es damit? Dann wollen die Grünen die Stromsteuer senken, aber das hätten sie sich ja schon vorher überlegen können. Sie haben diese Stromsteuer ja zusammen mit der SPD erst 1999 eingeführt. Wie gesagt, hätten sie sich früher überlegen können. Die aktuellen hohen Gaspreise haben die Linksgrünen selbst zu verantworten. Hätten sie russische Lieferungen zugelassen, hätten wir jetzt nicht solche hohen Gaspreise. Hätten Sie Nord Stream voll unterstützt und wieder aufgebaut, hätten wir nicht diese hohen Gaspreise. Und auch das ist schon ein starkes Stück, sich über eben die hohen Stromkosten zu beschweren, gleichzeitig aber dafür verantwortlich zu sein, die Kernkraft mit 2,5 Cent pro Kilowattstunde Stromgestehung abgeschaltet zu haben. Die Linksgrünen haben ein funktionierendes System zerstört, meine Damen und Herren. Also Sie brauchen sich jetzt selber nicht beschweren. Und wir Deutsche sind durch diese Politik auch ärmer geworden. Wir haben es ja jetzt gesehen, Statistisches Bundesamt, Verlust an Kaufkraft, also Inflation lag seit 2022 bei 22%. Die Einkommen sind aber nur um die Hälfte gestiegen. Die Politik der Altparteien wird noch mal in die Geschichtsbücher eingehen als eine Politik gegen die Bürger und zur Abschaffung Deutschlands. Leider. Um die hohen Energiepreise zu senken, da fordern wir die sofortige Beendigung der CO2-Besteuerung, die Senkung der Energiesteuern und die Senkung des Umsatzsteuersatzes auf 7%. Und wenn die Bundesregierung für unser Volk da wäre, dann würde sie genau das heute noch tun, meine Damen und Herren. Und noch mal zu Ihrem ominösen Recht auf Solar. Warum installieren denn die Leute Solar? Naja, weil die Stromversorgung zu teuer ist und sich südafrikanischen Zuständen annähernd, eben mit Unsicherheiten und mit Stromabschaltung, weil der Staat eben nicht mehr die Versorgungssicherheit gewährleistet, aber eben auch keine niedrigen Kosten mehr gewährleistet. Und niemand würde ja sonst auf die Idee kommen, sein Hausdach zu industrialisieren mit Solarpanelen. Im Antrag zur sogenannten Wärmewende stellen die Grünen jetzt Energiearmut fest, die sie selbst geschaffen haben, und sie fordern eine Entlastung der Bürger, wobei ihre Form der Entlastung eine sozialistische ist, also nicht Ideologie und Energiewende stoppen, sondern den Bürger schröpfen. Auf 5 Seiten stehen 14 Mal die Wörter Förderung oder Fördermittel. Also anstatt preiswerte Energie bereitzustellen, sollen die Bürger geschröpft werden. Und daran erkennt man, der linksgrüne Kosmos, der dreht sich also nicht darum, diese preiswerte Energie jetzt bereitzustellen, sondern eben durch Subventionspolitik zu verdecken. Und hätten wir eben diese preiswerte Energie so wie in unserer Vergangenheit oder wie aktuell in anderen Ländern, dann müsste nichts und niemand subventioniert werden. Die Anträge aus Wolkenkuckucksheim, die lehnen wir ab.
Ich darf jetzt kurz zu Tagesordnungspunkt 6 zurückkommen und darauf hinweisen, dass die Zeit für die namentliche Abstimmung gleich vorbei ist. Wer seine Stimme also noch nicht abgegeben hat, hat jetzt noch die Chance dazu während der nächsten Rednerin. Und danach werden wir schließen. Und die nächste Rednerin in dieser Debatte ist für die SPD-Fraktion Dr. Nina Scheer.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade in diesen Zeiten, in denen ein völkerrechtswidriger Angriff auf den Iran passiert ist, trotz allem, was im Iran natürlich unbedingt menschenrechtsseitig zu verbessern ist, zeigt uns wieder, etwa an der Tankstelle oder an steigenden Gaspreisen, wie unverantwortlich es wäre, länger als irgend nötig, an fossilen Energien festzuhalten. Und deswegen muss es uns sowohl aus diesen ressourcenseitigen Gründen als auch aus Gründen des Klimaschutzes, und da möchte ich auch noch mal an die Aufgaben des Umweltministers erinnern, die er gesetzlich zu erfüllen hat, auch verfassungsseitig zu erfüllen hat, einen Klimaschutzplan vorzulegen und das, die Untererfüllung im Wärmebereich auch hinzubekommen, dass wir uns natürlich unbedingt diese Pflicht hier obliegt, als Parlament es hinzubekommen, diese Untererfüllung zu korrigieren und tatsächlich den beschleunigten Umstieg in allen Sektoren auf die erneuerbaren Energien hinzubekommen. Und die heute hier vorliegenden beiden Anträge, das ist zum einen ein Antrag der Grünen zu den Entwürfen aus dem
Bundeswirtschafts-. Frau Kollegin, es gibt eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wollen Sie diese zulassen? Denn
ich hätte wahrscheinlich noch einiges zu euren Anträgen gesagt, aber bitte.
Bitte schön.
Frau Präsidentin, Frau Kollegin Scheer, danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Der Umweltminister hat ja viele Monate gesagt, dass er an der 65-Prozent-Regel beim Gebäudeenergiegesetz festhält. Und wenn diese entfallen würde, würde er sich für eine Kompensation einsetzen. Es gibt jetzt eine Studie des Öko-Instituts, dass 2 Drittel der Klimawirkung des früheren GEG 2030 entfallen, wenn wir diese 65-Prozent-Regel, erneuerbaren Regel, beim Gebäudeenergiegesetz nicht haben. Stimmen Sie zu, dass wir unsere Klimalücke eklatant vergrößern werden, wenn die Eckpunkte so kommen, wie sie vorgestellt werden? Und was werden Sie tun, dass es nicht so kommt?
Also zum einen hat die Diskussion rund um das Heizungsgesetz, das Gebäudeenergiegesetz gezeigt, dass es immer ein Zusammenspiel gibt zwischen den Regelungen, die wir hier treffen, für die wir uns einsetzen und für die wir uns gemeinsam eingesetzt haben in der letzten Koalition, und dem, was dann auch daraus in der Öffentlichkeit gemacht wird. Und ich glaube, wir alle haben auch eine Verantwortung, dass wir nicht unterstellen, bestimmte Regelungen würden sicher in eine Richtung zeigen, obwohl es diese auch noch im Detail auszugestalten gilt. Und wir haben hier jetzt mit den Eckpunkten eine Einigung. Und ich darf noch mal in Erinnerung rufen, das ist nun mal in Koalitionen so, dass es bestimmte Projekte gibt, die der eine Koalitionspartner möchte, andere Projekte möchte der andere. Es ist kein Geheimnis, dass die Abschaffung des Heizungsgesetzes ein eminenter Wunsch unseres Koalitionspartners war, aber unsere gemeinsame Aufgabe ist, mit diesem Wunsch so umzugehen, und das ist jetzt mit den Eckpunkten angegangen worden, dass am Ende unsere Verpflichtungen eingehalten werden können und die erklärten Wünsche, die man sich zusammenführt in einen Koalitionsvertrag, also politischen Wünsche, abgedeckt werden. Und deswegen möchte ich jetzt noch mal unterstreichen, nein, ich bin noch nicht fertig. Deswegen möchte ich noch mal unterstreichen, dass in den Eckpunkten sowohl der Satz der Abschaffung des Heizungsgesetzes enthalten ist. Aber es sind auch noch andere Dinge enthalten. Es ist zum Beispiel auch enthalten, dass man eine auskömmliche Förderung möchte. Es ist auch enthalten, dass man Mieterschutz möchte. Das ist auch Bestandteil dieser Eckpunkte. Und es darf jetzt nicht in der Öffentlichkeit, jetzt der Trugschluss erweckt werden, dass es hier mit einer Abschaffung von Ordnungsrecht getan wäre, sondern es muss natürlich auch vor dem Hintergrund unserer Klimaschutzverpflichtungen darum gehen, dass ein Minus an Ordnungsrecht durch ein Plus an Ermöglichung kompensiert wird. Das ist ganz klar diesen Eckpunkten zu entnehmen. Und in diesem Sinne verwehre ich mich diesen Unterstellungen, dass wir hiermit eine Mindererfüllung anstreben würden. Das ist jetzt die Beantwortung in Gänze. Und das ist übrigens, Herr Kollege Banaschak, eine sehr ernste Thematik. Ja, es geht darum, dass wir die Klimaschutzziele erfüllen wollen. Ja, das wollen Sie doch auch, oder? Und das ist, glaube ich, eine sehr ernsthafte Sache.
Das ist jetzt hier deswegen keine Zwischendiskussion, interessant, dass Herr Kollege.
So, die Kollegin dass Sie, spricht. Dass Sie sich da so ein Amüsement draus machen. Ich möchte zurückkommen auf die Fragen, die Anträge der Grünen. Und zwar einmal haben Sie, ich habe es gerade angefangen zu erläutern, Sie haben ja einmal mit dem einen Antrag das Netzpaket und den Referentenentwurf zum EEG angesprochen. Und mit dem anderen Antrag gehen Sie auf das Gebäudemodernisierungsgesetz ein, das geplante via Eckpunkte. Und ich muss klarstellen, dass wir vieles von dem, was in Ihrem Antrag enthalten ist zum Netzpaket und zu Erneuerbaren, auch in den Zielen des Koalitionsvertrages verbrieft haben. Wir wollen alle Potenziale der erneuerbaren Energien nutzen. Wir wollen es so machen, dass es auch ermöglicht wird. Wir wollen eben eine bessere Synchronisierung hinbekommen der Netze mit den Erneuerbaren. Und das muss natürlich bedeuten, dass wenn wir jetzt zurzeit sehen, viele erneuerbare Energienanlagen und viele Speicher können nicht angeschlossen werden, weil es einen Stau an den Netzen gibt, dass wir dafür Regeln brauchen. Und das haben wir auch in einem Entschließungsantrag, Herr Kollege Rover, mit dem Energiewirtschaftsgesetz im letzten Herbst haben wir das im Entschließungsantrag adressiert. Es muss darum gehen, dass wir diese Netzanschlüsse verbessern, dass wir den Smart Meter Rollout hinbekommen, und zwar beschleunigt. Es wäre aber ein Trugschluss, und da muss ich, das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, es wäre ein Trugschluss, wenn man diese Ziele wirklich damit erreichen will oder meint, erreicht zu können, dass man bei den Eigenschaften der erneuerbaren Energien, den fluktuierenden Eigenschaften der erneuerbaren Energien ansetzt und sagt, alles, was da jetzt gerade sich staut, alles, was da ins Netz drängt, muss jetzt beseitigt werden. Insofern haben wir in der Tat angesichts der Entwürfe, die in der Diskussion sind, mit dem sogenannten Redispatch-Vorbehalt, der da enthalten ist, auch mit dem Baukostenzuschuss, der da enthalten ist, und auch bei dem erneuerbare Energie-Gesetzesnovellen-Ansatz, der da besagt, dass die kleinen Dachanlagen nicht mehr gefördert werden sollte, erhebliche Vorbehalte und können dem auch so nicht zustimmen von Seiten der SPD-Bundestagsfraktion. Da muss nachgebessert werden, weil es muss einfach uns ermöglicht werden, dass wir in Deutschland diesen Umstieg auf die erneuerbaren Energien hinbekommen. Der Umstieg kann nur funktionieren, indem wir den Speicherhochlauf anreizen. Der Anreiz läuft über die Erneuerbaren, er läuft über die fluktuierenden Eigenschaften der Erneuerbaren. Deswegen müssen wir sie ummünzen in marktwirtschaftliche Anreize und nicht an der Stelle den Rotstift ansetzen. Insofern, da haben wir in der Tat noch einiges auch auszudiskutieren. Und vieles andere ist enthalten, auch in der aktuellen Diskussion. Da sind wir, glaube ich, bis auf den rechten Rand im Haus auch einig, dass wir unbedingt dafür sorgen müssen, dass wir die europäische Wirtschaft stärken. Da ist ja auch die Europäische Union jetzt damit dabei, dass wir eine Art European Content bekommen. Das brauchen wir auch unbedingt in der Energiewende. Ich habe jetzt zum Bereich Gebäudemodernisierungsgesetz schon als Antwort auf Frau Badum einiges gesagt. Das erspart mir jetzt die Zeit zu überschreiten. Ich möchte nur noch mal, das hätte ich sowieso nicht gemacht, ich möchte nur noch mal eine Sache sagen, noch zwei weitere Punkte nennen. Wir müssen auch unbedingt bessere Regeln schaffen für Nutzen statt Abregeln. Das haben die Grünen jetzt nicht mit aufgegriffen. Wir müssen da noch mehr Anreize schaffen und auch die Genehmigungsüberschüsse für Wind an Land unbedingt besser ausnutzen. Vielen Dank.
So. Wir kommen jetzt zurück zu Tagesordnungspunkt 6. Dort schließe ich jetzt die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis wird Ihnen und uns hier dann später bekannt gegeben. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, darf ich noch ganz herzlich die Praktikantinnen und Praktikanten, die sich aktuell im Bundestag befinden und auch teilweise heute an der Debatte teilnehmen, aber auch alle anderen Zuschauerinnen und Zuschauer, vor allen Dingen auch die jungen Menschen, die heute da sind, begrüßen, weil es immer wieder aus unserer Sicht ganz wunderbar ist, wenn sie sich für die Arbeit im Bundestag und das Geschehen hier interessieren. Und es ist ja auch durchaus eine zukunftsfähige Debatte, die wir hier aktuell haben. Damit rufe ich jetzt den nächsten Redner in dieser Debatte auf, und es ist Jörg Cézanne für die Fraktion Die Linke.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Krieg im Iran und dessen Wirkung an den Tankstellen verdeutlicht einmal mehr, wie abhängig Deutschland noch immer von Öl- und Gasimporten ist. Und gleichzeitig bereitet Ministerin Reiche mehrere Gesetze vor, die klimafreundliche erneuerbare Energie ausbremsen und die Abhängigkeit von diesen Importen noch weiter zementieren werden. Eine solch rückwärtsgewandte Energiepolitik lehnt Die Linke entschieden ab. Sie planen, das erneuerbare Energiengesetz so zu ändern, dass die Förderung für kleine Dachsolaranlagen komplett gestrichen wird. Frau Reiche hat ja schon einmal den Niedergang einer ganzen Zukunftsbranche Made in Germany mitverantwortet, als sie vor 14 Jahren als Staatssekretärin mit Peter Altmaier die Solarbranche aus Deutschland verjagte. 75.000 Arbeitsplätze gingen verloren. Heute sind chinesische Anbieter Weltmarktführer. Das ist der falsche Weg. Dabei würde der fortgesetzte Ausbau der Erneuerbaren den Börsenstrompreis bis 2030 um mindestens ein Fünftel senken. Jeder Fördereuro ist gut angelegtes Geld. Was schreien Sie eigentlich immer so rum? Die Einspeisevergütung bleibt gerade für Hauseigentümer mit geringem Einkommen ein wichtiger Investitionsanreiz. Anstatt eines Frontalangriffs auf dezentrale Bürgerenergie und die Akzeptanz der Energiewende braucht es eine flexible Nutzung des Solarstroms durch Speicherausbau, durch Smart Meter, durch flexible Stromtarife. Das senkt die Systemkosten, von denen wir reden, und es senkt die Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher. Mit den Eckpunkten zum Gebäudeenergiegesetz sollen jetzt also Öl- und Gasheizungen unbegrenzt weiter eingebaut und genutzt werden können. Das ist sozusagen die kleingeistige und ideologiegeleitete Rache der CDU an Robert Habeck. Was die SPD sich dabei denkt, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Aber binden Sie doch auch Sie, lieber Sepp Müller, binden Sie den Leuten doch keinen Bären auf. Schmurmeln Sie doch nicht in diesem AfD-Sprech über die Freiheit im Heizungskeller. Sagen Sie die Wahrheit. Biogas ist teurer als Erdgas. Der Gaspreis wird dadurch steigen. 25% bei Verivox, wenn Sie noch mal nachgucken wollen. Wasserstoffgas ist noch viel teurer als Biogas. Der Gaspreis wird noch weiter steigen. Der von Ihnen eingeführte CO2-Preis wird in den kommenden Jahren weiter ansteigen und damit der Gaspreis ebenfalls, ohne jeden sozialen Ausgleich. Die Netzumlage für Gasbenutzerinnen wird ansteigen, weil immer weniger Gasheizungen angeschlossen werden und die gleichen Kosten für das Gasnetz auf immer weniger Gaskunden umgelegt werden. Sie ahnen es, der Gaspreis wird weiter ansteigen. Das gilt noch viel stärker für Heizöl. Wer also jetzt von Ihnen fehlgeleitet auf fossile Heizungen setzt, läuft in eine gewaltige Kostenfalle. Was CDU und SPD hier anrichten, ist völlig unverantwortlich und muss verhindert werden. Katharina Reiche stottert in Fernsehinterviews herum und bringt den Begriff Wärmepumpe noch nicht mal über die Lippen. Was ist das für eine Wirtschafts- und Energieministerin? Das Vergleichsportal Verivox weist für effiziente Wärmepumpen eine Ersparnis von 895 Euro im Jahr aus gegenüber einer Gasheizung. 40% weniger. Selbst eine wenig effiziente Wärmepumpe ist noch um 11% billiger als eine Gasheizung. Die Wärmepumpe wird für die große Mehrzahl der Wohngebäude in Deutschland die Heizung der Zukunft sein. Hören Sie auf, den Leuten hier einen Bären aufzubinden. Ja, eine Wärmepumpe kostet beim Einbau mehr als eine Öl- und Gasheizung. Um den Heizaustausch zu beschleunigen, braucht es deshalb eine gezielte soziale Förderung, gestaffelt nach Einkommen. Kommunale Wärmelotsen sollten gemeinsam mit den Hausbesitzern passgenaue Lösungen für deren Gebäude erstellen und diese bei der Umsetzung unterstützen. Und vor allen Dingen, Mieterinnen und Mieter müssen zwingend vor kostspieligen und ineffizienten Heizungen geschützt werden. Es braucht einen Preisdeckel für den Betrieb neuer Heizungen, der sich an den Kosten für die Wärmepumpe orientiert. Und der CO2-Preis muss zukünftig von den Eigentümern übernommen werden, sodass auch für Vermieterinnen ein Anreiz für die Umstellung auf wirklich CO2-neutrale Heizungen entsteht. Als selbsternannte Gaskönigin von Deutschland will Katharina Reiche in der deutschen Nordsee neue Gasfelder erschließen. Trotz erheblicher Risiken für das UNESCO-Weltkulturerbe Wattenmeer und den dortigen Tourismus, obwohl die Liefermengen so gering sind, dass sie für die Versorgungssicherheit ohne Belang sind, und auch auf den Import des aus Fracking gewonnenen Flüssiggases aus den USA wird das kaum Einfluss haben. Im Ergebnis ist Ihre Politik ein einziges Geschenk für die Öl- und Gasindustrie. Was nötig wäre, sind Entlastungen für die Menschen durch Stromsteuersenkung und Klimageld. Und schaffen Sie umgehend die Voraussetzungen für eine wirksame Energiepreisbremse, um eine erneute Preisexplosion durch den Krieg gegen den Irak, Iran verhindern zu können. Danke.
Der nächste Redner in dieser Debatte ist Dr. Andreas Lenz für die Unionsfraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Titel Ihres Antrages oder eines Ihrer Anträge, die Sonne ihren Job machen lassen, ja, da sind wir langsam wieder auf dem Niveau, Sonne und Wind schicken keine Rechnung. Ganz abgesehen davon, dass auf der Sonne übrigens Kernfusion stattfindet, wo Sie ja eigentlich auch dagegen sind hier im Plenum, geht es um die Systemkosten. Die Sonne, die scheint zwar auch, wenn es regnet, heißt in einem schönen Sprichwort, aber nicht für die PV. Wir müssen aber eben gewährleisten, dass der Strom auch da ist, wenn Sonne und Wind nicht scheinen, wenn die nicht da sind. Darum geht es, und das unterschlagen Sie in Ihrem Antrag, meine Damen und Herren. Wir brauchen also Netze. Wir brauchen die Erneuerbaren dort, wo die Netze aufnahmefähig sind. Allein die Netzausbaukosten werden auf 400 bis 500 Milliarden Euro geschätzt bis 2040, wenn wir so weitermachen. Und deshalb müssen wir schauen, dass wir auch das System insgesamt effizienter aufstellen, meine Damen und Herren. Wir haben als Koalition die Stromkosten bereits deutlich gesenkt. Bei den Netzentgelten 6,5 Milliarden Euro im Jahr. Das merkt auch jeder entsprechend auf der Stromrechnung, bei der Stromsteuer, aber auch bei der Strompreiskompensation und entsprechend auch beim Industriestrompreis, den wir entsprechend einführen werden. Und das waren wichtige Schritte, die auch ankommen, die bei den Menschen ankommen, die auch bei den Unternehmen, beim Mittelstand und bei der Industrie ankommen, meine Damen und Herren. Wir müssen jetzt aber eben auch schauen, dass wir die Systemkosten reduzieren. Darum geht es. Die Elektrifizierung ist ein Trend, der stattfindet. Und gleichzeitig sind nicht alle Bereiche elektrifizierbar im selben Maße. Und deswegen werden wir auch zukünftig Moleküle brauchen. Wir werden Gase brauchen für die Energieversorgung. Das lässt sich nicht mit einem Schnipp ändern. Und da waren Sie von den Grünen ja auch schon mal weiter. Übrigens war es so, dass während Ihrer Zeit, wo Sie in Verantwortung waren, von 2021 bis 2025 der Anteil der Fossilen am Primärenergiebedarf sogar stieg, nämlich von 77% auf 79%. Die Zahlen würde ich mir mal ganz genau anschauen. Warum war das übrigens so? Das war auch so, weil Sie aus der Kernkraft überhastet ausgestiegen sind. Und auch das hat natürlich, einen Effekt auf den Strompreis. Warum? Weil der Gaspreis auch dadurch in der Tendenz öfter preissetzend war.
Herr Kollege, es gibt noch mal eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wollen Sie diese zulassen?
Ja. Das macht es nicht besser. Sie hätten die Gelegenheit gehabt, Frau Hasselmann.
Ja, Frau Präsidentin, lieber Kollege Lenz, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben ja recht, der Netzausbau wird teurer und ist teuer. Jetzt wollte ich Sie mal fragen, stimmt es eigentlich, dass Horst Seehofer sich für umfassende Erdverkabelung bei den Hochspannungstrassen eingesetzt hat, eine Regelung, die mittlerweile in ganz Deutschland angewandt wird und den Netzausbau 4 bis 7 Mal teurer macht, dieser Trassen? Ist das wahr?
Liebe Frau Badum, danke für die Zwischenfrage. Der Netzausbau wird nicht teurer, wie Sie sagten, sondern wir schaffen hier Effizienz. Wenn Sie einen Blick in den Koalitionsvertrag werfen, dann steht da drin, dass wir die Kraft hatten, als Koalition uns festzulegen, für zukünftige Netzausbauprojekte entsprechend die Freileitung zu priorisieren. Und das wird uns Geld sparen, gerade auch beim Netzausbau. Vielen Dank. Und wir haben vorher, oder ich habe vorher das Thema angesprochen, dass wir auch zukünftig Moleküle brauchen. Wir brauchen also immer auch einen Backup, wenn es um die Frage der Energieversorgung geht. Und am 15.07. übrigens 2023 titelte der Spiegel, warum Robert Habeck jetzt 50 neue Gaskraftwerke braucht. Und da frage ich Sie von den Grünen, war der Robert Habeck denn besessen von Fossilen oder was war denn da los? Oder hatte er am Ende sogar recht? Und warum jetzt die Gaskraftwerke nicht mehr gebraucht werden sollten, die vor 2 Jahren Robert Habeck noch gefordert hatte, das müssen Sie uns auch erklären, meine Damen und Herren. Und gleichzeitig sind Sie übrigens auch dagegen, wenn durch die Förderung von Erdgas in der Nordsee, die Förderung heimischer Quellen, insgesamt auch Biogas, an dieser Stelle ein bisschen unabhängiger werden würden, auch übrigens umweltfreundlicher werden würden, gerade im Vergleich zu LNG-Gas aus Nordamerika. Das wurde ja schon angesprochen. Und das sieht man doch an diesen Beispielen, dass Ihre Energiepolitik, Ihre Beispiele überhaupt nicht zusammenpassen, meine Damen und Herren. Wir schaffen durch die neuen Regeln beim Gebäudemodernisierungsgesetz Verlässlichkeit. Und eins will ich an der Stelle schon auch sagen, die Klimaschutzziele so reißbrettartig runterrechnen zu wollen, wie das Ihr Patrick Greichen gemacht hatte, das funktioniert einfach nicht. Wir müssen auch auf den Faktor Mensch schauen. Wir müssen auch entsprechend die Menschen in den Vordergrund unserer Politik stellen. Und das wurde bei Ihnen entsprechend nicht gemacht. Und deswegen gab es auch keine Akzeptanz für Ihr Gesetz. Und wir schaffen das Heizungsgesetz ab und vereinfachen an vielen Stellen ganz entscheidend. Die Menschen sollen selbst entscheiden, welche Heizung für sie am besten passt. Wir brauchen Lust und weniger Frust im Heizungskeller und auch beim Heizungstausch, meine Damen und Herren. Und nach Jahren der Verunsicherung ist es entsprechend auch wirklich dringend notwendig. Und die Zahlen wurden genannt. Es war so, dass der Wärmepumpenabsatz nach unten ging und der Ölheizungsabsatz nach oben ging nach Ihrer Gesetzgebung. Und ich will Ihnen einfach nur sagen, freuen Sie sich doch, dass wir Ihnen den Mühlstein Ihres Heizungsgesetzes sozusagen abnehmen, anstatt dass Sie auf Angstmache setzen. In diesem Sinne arbeiten Sie gerne mit, aber arbeiten Sie sich doch nicht mit solchen plumpen Anträgen an uns ab. Herzlichen Dank.
Ich darf jetzt, bevor ich die nächsten Redner aufrufe, das Ergebnis der Abstimmung über den Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines 13 Gesetzes zur Änderung des 2. Buches, des Sozialgesetzbuches und anderer Gesetze auf den Drucksachen 21-3541, 21-4087 und 21-4522 Buchstabe A bekannt geben. Abgegebene Stimmkarten 591. Mit Ja haben gestimmt 321. Mit Nein haben gestimmt 268. Enthaltungen gab es 2. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen. Ich rufe jetzt in dieser Debatte auf für die AfD-Fraktion Raimund Scheirich.
Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren! Die Grünen wollen also, dass wir die Sonne ihren Job machen lassen, weil sie ja jedem schlichten Gemüt bekannt keine Rechnung stellt. Blöd nur, dass die Betreiber von PV-Anlagen nicht so selbstlos sind wie die Sonne und sehr wohl Rechnungen stellen und dank dem im EEG verankerten Einspeisevorrang sogar dann, wenn der Börsenstrompreis wie jetzt wegen Überproduktion von PV-Strom auf kleiner gleich Null sinkt oder Anlagen wegen Netzüberlastung komplett abgeriegelt werden müssen. Das war allein im letzten Jahr übrigens an 600 Stunden der Fall. Also haben wir nicht nur einen Monat Stromproduktion einfach verschenkt, nein, wir haben sogar den Anlagenbetreibern viel Geld dafür gezahlt, um diesen Strom verschenken dürfen zu müssen. Das an sich ist schon ziemlich irre, aber wenn man auch noch bedenkt, dass 94% der Komponenten für ihre Solaroffensive aus China kommen, einem Land, das mittlerweile über 1200 Kohlekraftwerke betreibt, fragt man sich zu Recht, wen sie hier eigentlich noch für dumm verkaufen wollen. Wir alle wissen, die Energiewende ist ein riesiges Geschäft, auch für Sie und für Ihr Vorfeld. Und soll es, wenn es nach Ihnen geht, auch noch eine lange Zeit bleiben. Und damit die Bürger da draußen möglichst wenig davon merken, wird der Strompreis natürlich künstlich aus dem Bundeshaushalt nach unten subventioniert. Mit fast 20 Milliarden Euro über das sogenannte EEG-Konto und ca. 6,5 Milliarden Euro seit diesem Jahr dank Schwarz-Rot auch direkt an die Übertragungsnetzbetreiber. Und trotz alledem haben wir verrückterweise in Deutschland den höchsten Strompreis der Welt. Und natürlich behaupten Sie jetzt in Ihrem Antrag, dass wir den Kostenvorteil erst ausschöpfen können, wenn wir unser System auf nicht weniger als 100% erneuerbare Energien umgebaut haben. Und jetzt mal völlig unabhängig davon, dass das physikalisch völlig unmöglich ist, wissen Sie, was ich denke? Ich denke, dass Sie damit gleich die Ausrede liefern, warum es am Ende mit Ihrer grünen Energiewende doch nicht klappen wird. Sie wollen hier nämlich nicht weniger als das zum Scheitern verurteilte Modell, das Sie in der Realität etablieren wollten, von Ihrem Narrativ, Ihrem Ideal, das Sie gerne nach außen transportieren, trennen, um später dann sagen zu können, das war gar nicht die echte Energiewende, die wir da die letzten 25 Jahre durchziehen wollten. Wir, die Grünen, wir wollten die echte mit 100% erneuerbaren Energien. Ganz ähnlich wie wenn Sozialisten das immerwährende und naturgesetzmäßige Scheitern ihrer Ideologie an der Realität erklären wollen. Wir jedenfalls werden diesem ökonomischen Himmelfahrtskommando natürlich nicht zustimmen. Statt noch mehr Energiewende brauchen wir endlich eine Wende, eine Abkehr von der Energiewende, und die wird es nur mit der Alternative für Deutschland geben. Vielen Dank.
Der nächste Redner in dieser Debatte ist Hakan Demir für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ein Raum in einer Kirche hier in Berlin mit über 150 Menschen, die gemeinsam essen, gemeinsam diskutieren, 150 Menschen, die trotz der Weltlage Hoffnung haben und zusammenkommen. Sie glauben trotz allem an ein besseres Morgen. Gestern war ich bei einem großen Fastenbrechen in Neukölln. Muslimen und Muslime, Christinnen und Christen, Juden und Juden sowie nicht religiöse Menschen waren dort. Ihr Zusammenkommen zeigt, die Sehnsucht nach Verbindung ist in diesen Tagen groß. Wir als Politikerinnen und Politiker sollten diese Verbindungen fördern. Gerade deshalb müssen wir die materiellen Sorgen unserer Mitmenschen ernst nehmen und das alltägliche Leben bezahlbarer machen. Eine Gesellschaft, in der die Lebensmittelpreise in den letzten Jahren gestiegen sind, die Mietpreise gestiegen sind, wird immer eine Gesellschaft sein, die polarisiert ist. Um diese Polarisierung abzuschwächen, brauchen wir einen besseren Schutz der 44 Millionen Mieterinnen und Mieter. Und genau dafür machen wir uns hier stark. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über die zukünftige Wärmeversorgung in Deutschland sprechen, dann sprechen wir über ein Thema, das sehr nah am Leben der Menschen ist. Es geht um ihr Zuhause, um die Angst vor unbezahlbaren Rechnungen und um die große Frage, wie wir unser Land klimaneutral und gleichzeitig wirtschaftlich stark aufstellen. Diese berechtigten Sorgen der Menschen müssen wir ernst nehmen. Deshalb ist es für uns vollkommen klar, dass wir die Wärmewende gemeinsam mit den Menschen in unserem Land gestalten müssen. Der Gebäudesektor ist in Deutschland ein zentraler Pfeiler für den Klimaschutz und das Ziel der Klimaneutralität bis 2045. Wir brauchen mehr Versorgungs- und Planungssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, aber auch für die Wirtschaft, für das Handwerk und für Vermieter. Wir brauchen eine Wärmewende, die sozial gerecht und mieterfreundlich ausgestaltet ist. Deutschland ist ein Mieterland. Über die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland lebt zur Miete. Bei mir in Berlin sind es noch einmal deutlich mehr, 85%. Wenn eine Heizung ausgetauscht wird in Zukunft, liegt die Entscheidung über die künftige
Herr Kollege,
Heizungsart.
Es gibt eine Zwischenfrage.
Über die künftige Heizungsart bei den Vermietern. Ein neues Heizsystem ist eine Investitionsentscheidung, die Auswirkungen über Jahrzehnte hat für Mieterinnen und Mieter. Bedeutet das in der Regel, dass ihre Gesamtmiete steigt? Sie stellen sich zu Recht die Frage, kann ich mir meine Miete in Zukunft überhaupt noch leisten? Für die SPD ist klar, die Wärmewende darf nicht zur Kostenfalle für die Menschen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als Koalition haben wir uns darauf geeinigt, das Heizungsgesetz durch das neue Gebäudemodernisierungsgesetz zu ersetzen. Im Eckpunktepapier haben wir deutlich gemacht, dass wir Mieterinnen und Mieter dabei nicht im Stich lassen. Wir werden eine Regelung zum Schutz der Mieterhaushalte vor überhöhten Nebenkosten durch den Neueinbau unwirtschaftlicher Heizungen einführen. Wir werden außerdem, was ganz wichtig ist, die Fernwärme- und Fernwärmelieferungsverordnung unter die Lupe nehmen und sicherstellen, dass die Wärmepreise für Mieterinnen und Mieter fair und transparent sind und auf einem bezahlbaren Niveau liegen. Weil Mieterschutz so wichtig ist, hat diese Regierung auch schon mindestens zwei Gesetze vorangebracht. Wir haben die Mietpreisbremse um 4 Jahre verlängert. Wir haben das Umwandlungsverbot um 5 Jahre verlängert. Wir haben den Bauturbo gestartet. Und ich bin auch froh, dass die Bundesjustizministerin jetzt mit dem Mietenpaket 2 auch noch weitere Mieterschutzmechanismen hier im Haus einbauen wird. Das sind wichtige Punkte, die die SPD unterstützt.
Vielen Herr Kollege, Dank. Es gibt noch eine. Ah, das ist jetzt eh erledigt. Gut. Nein, weil wir schon 20 Minuten in der Sitzung im Verzug sind und noch Abstimmungen vor uns haben. Und der nächste Redner in dieser Debatte ist für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Felix Banatschak.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die gute Nachricht vorab. Die Klima- und Umweltbewegung ist zurück. Über 200.000 Unterschriften. In dieser Debatte sind sie erreicht worden. 200.000 Unterschriften gegen den Dreifachangriff auf den Klimaschutz, auf unsere Sicherheit und lassen Sie mich das so deutlich sagen, auch auf die politische Vernunft. 200.000 Menschen auf der anderen Seite, drei Geisterfahrer. Die drei von der Tankstelle, Katharina Reiche, Jens Spahn und Matthias Miersch. Ich zeige hier in den Raum, Katharina Reiche hat sich schon am Dienstag vorsorglich abgemeldet für den heutigen Tag. Alles Gute, auch beruflich. Aber dass Jens Spahn und Matthias Miersch wieder mal nicht die Chuzpe haben, sich dieser Debatte zu stellen, das ist wirklich peinlich. Aber es hat ja System. Das hat ja System schon letzte Woche zu bester Sendezeit auf unsere Initiative hier eine Debatte, die beiden Herren fehlen, obwohl sie 2 Tage vorher, 2 Etagen drüber, die Eckpunkte vorgestellt haben. Das Habecksche Heizungsgesetz wird abgeschafft. Und Miersch erzählt was von der Quadratur des Kreises, die gelungen ist. Nur weil man eine Runde im Kreis läuft, hat man noch nichts erreicht, vor allem nicht den Schritt nach vorne. Heute wäre die Chance gewesen, dass Sie den Mieterinnen und Mietern erklären, warum Ihre Ideologie und Ihr fehlendes Rückgrat dazu führen, dass die demnächst blechen werden, und zwar richtig. Heute wäre die Chance gewesen, den Hausbesitzern zu erklären, warum demnächst das die Solaranlage auf dem Dach nicht mehr gefördert wird. Schade, Schokolade, ihr seid zu spät, jetzt habt ihr ja wieder das Sagen, also gibt es für sowas keine Förderung mehr. Heute wäre die Chance gewesen, zu erklären, warum man im Angesicht der immer häufiger einschlagenden Krisen auf der Welt, die sich sofort bemerkbar machen an den Tankstellen, sofort bemerkbar machen auf den Gasabrechnungen, warum sie in dieser Situation die Leute weiter in die Abhängigkeit von Öl und von Gas und damit von den Autokraten in der Welt treiben wollen. Sie lassen diese Chance verstreichen. Aber immerhin Humor haben sie. Immerhin Humor haben sie. Katharina Reich hat ja gesagt, die Erneuerbaren sind erwachsen geworden. Ja, das würde ich von Ihnen gerne mal behaupten. Stattdessen so eine kindische Traumabewältigung. Alles, was irgendwie nach Habeck riecht oder klingt oder aussieht, muss weg. Das ist doch Krieg Freiheit. Sie bringen Energiearmut per Gesetz. Seit 2022 spätestens wissen wir, dass jede Krise auf der Welt sich sofort bemerkbar macht beim Heizen, beim Tanken, bei der Produktion in der Industrie. Und Sie haben nichts aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Es gibt doch kein Verbot in diesem Land, klüger zu werden. Mit Verboten kenne ich mich aus. Es gibt doch kein Verbot. Es gibt doch kein Gesetz. Es gibt doch kein Gesetz, das Sie zwingt, immer wieder in die gleiche Sackgasse zu fahren und immer noch ein Stück voran. Und da ist da schon wieder die Wand. Jetzt stehen Sie wieder vor dieser Wand. Nein, das ganze Land steht vor dieser Wand. Einer Wand errichtet in einer Nacht voll von fossilen, feuchten Träumen, in denen das Gas fließt und das Öl spritzt, als gäbe es keinen Morgen. Aber ich sage Ihnen, es gibt einen Morgen und dafür haben Sie Verantwortung. Jetzt gerade hat Ihr ehemaliger Kollege Robin Mesaros bei Instagram gepostet, SPD gegen die Pläne der CDU, als hätten Sie mit dem Mirsch nichts am Hut, das ist Ihr Fraktionsvorsitzender. Ich sage Ihnen, wenn Sie in der SPD, Sie beide tun mir leid in dieser Debatte, wenn Sie in der SPD den Restbestand an politischem Rückgrat noch entdecken, dann stehen Sie auf. Zeigen Sie Größe und beenden Sie diesen Murks, beenden Sie diesen Angriff auf unsere Zukunft, auf unsere Sicherheit und auf den politischen Menschenverstand. Dankeschön.
Der nächste Redner in dieser Debatte ist für die Unionsfraktion Lars Rover.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, kennen Sie den Film Der Rosenkrieg mit Michael Douglas und Kathleen Turner? Wenn man den Kollegen von den Grünen zuhört, und Herr Banaschak hat es gerade noch mal an diesem Rednerpult deutlich gezeigt, gewinnt man den Eindruck, wir befinden uns mitten in einem politischen Rosenkrieg. Seit bald einem Jahr wird von Ihnen nicht mehr differenziert, sondern nur noch polemisch vom eigenen Scheitern abgelenkt. Und wissen Sie, warum ich hier an diesen Film erinnere, falls Sie ihn gesehen haben? Der geht ziemlich dramatisch und tödlich aus. Und deswegen warne ich Sie, diesen Weg weiterzugehen. Kehren Sie um mit dieser Rhetorik, die Sie hier an den Tag legen. Sie schießen sich völlig aus der Mitte raus. Ich möchte Sie ernsthaft fragen, Herr Banaschak, ich möchte Sie wirklich ernsthaft fragen, welchen Beitrag leisten Sie eigentlich noch zur Debatte der politischen Mitte? Glauben Sie, dass Sie mit dem Hantieren von Begriffen wie Solarkiller und Schluss mit Klimaschutz irgendjemand außerhalb Ihrer Blase noch erreichen? Ihre Darstellungen sind einfach falsch. Ihre Forderungen sind unsinnig, Ihre Wortwahl und Rhetorik ist populistisch.
Herr Kollege, es gibt jetzt eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Herr Banaschak, gerne.
So, das ist jetzt die letzte, die ich zulasse. Ich kündige es nur an, weil die Argumente langsam ausgetauscht sind. Na. Ja, ich weiß, deswegen lasse ich es jetzt. Ich sage es jetzt einfach nur für alle, damit ich gleich nicht wieder jemanden hier vorne stehe.
Frau Präsidentin, ich hatte gar nicht vor, mich noch länger zu äußern, aber der Kollege hat mich ja direkt angesprochen. Jetzt sind etwa anderthalb Minuten Ihrer Redezeit umgegangen, ohne ein inhaltliches Argument in der Debatte. Und
das Ganze nennt sich Frage.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass die Rhetorik von Bündnis 90 Die Grünen
spalten würde, die politische Mitte. Was halten Sie denn von der Frage, ob es nicht vielleicht Ihre Politik in der Substanz ist, die dieses Land spaltet, zwischen denen, die profitieren, nämlich in der Gaswirtschaft, in der Ölwirtschaft, und denen, die die Zeche zahlen, die Mieterinnen und Mieter, die Häuslebesitzer? Wollen Sie ernsthaft mit uns gerade eine Debatte über Rhetorik führen, wenn Sie Menschen millionenfach in die Kostenfalle schicken, von der wir seit 2022 doch wirklich wissen, dass es sie gibt? Wollen wir hier wirklich Rhetorikseminare miteinander diskutieren, oder interessieren Sie sich einmal in dieser Debatte auch für die Menschen, für die Sie Verantwortung übernommen haben?
Herr Banaschek, ich habe ja Ihrer Rede zugehört. Ihre Rede war nur Rhetorik, da war kein Inhalt. Und ich will Ihnen nur einfach sagen, beenden Sie Ihre Trauerbearbeitung nach der geschiedenen Ampelregierung und halten Sie das Parlament beim Arbeiten nicht länger auf. Sie haben hier Anträge formuliert, die immer wieder vom Schluss der Energiewende nehmen, und ich habe das Gefühl, es hat mittlerweile paranoide Züge. Fakt ist, dass wir bei den Menschen sind in diesem Land und dass die Menschen bei der letzten Bundestagswahl genau dieses Heizungsgesetz, was Herr Habeck eingeführt hat, abgewählt haben. Und deswegen bin ich sehr dankbar und froh und sage das auch ganz ehrlich, dass wir gemeinsam mit der SPD diese Dinge verändern werden. Nun haben Sie einen kompletten Antrag eingebracht, und da gehen wir mal zum Thema Energie über. Sie haben einen kompletten Antrag eingebracht, wo Sie auf Grundlage von zwei geleakten Entwürfen, also es ist noch nicht mal im Ministerium fertig abgestimmt, hier Polemik betreiben. Und Sie sollten es gleich gerade wissen, dass wir Subventionen in Brüssel genehmigen lassen müssen. Wir müssen Energiekosten aber massiv senken in diesem Land. Und wir müssen endlich Anreize für netz- und systemdienliches Verhalten bei Klein- und Großerzeugern und Verbrauchern setzen. Und mit angeschlossenen Speichern und Smart Meter ist die PV-Anlage auf dem Dach des von Ihnen zitierten Handwerkerbetriebs garantiert lukrativ und gleichzeitig gut für das Netz. Und das Bekenntnis, an den Ausbaupfaden von Erneuerbaren nach vorne zu stellen, bleibt, hören Sie mit diesen haltlosen Unterstellungen auf, um die Sie um sich werfen. Wir haben ja schon mal gemeinsam beim Solarspitzengesetz einen gemeinsamen Weg beschritten. Und ich glaube, das dürfte der bessere Weg sein, wenn Sie auf diesen wieder zurückkehren. Ich möchte einen Punkt aus Ihrem Antrag aber auch noch mal herausnehmen, und das ist der Punkt, wo Sie zum Netzantrag sprechen. Einen Rahmen zu schaffen, ich zitiere, einen Rahmen zu schaffen, in dem sich Speicher an Preissignalen der Strombörse sowie an regionalen Netzgegebenheiten orientieren müssen. Seit Jahren in einem Hochlauf befindliche Solaranlagen sollen also nach Ihrer Auffassung gekillt werden durch die Politik der jetzigen Bundesregierung, wenn sich verstärkt Marktsignalen stellen sollen. Bei Energiespeichern ist dieses Vorhaben für Sie aber offensichtlich in Ordnung. Das irritiert. Im Gegensatz zur Kleinanlagenphotovoltaik befindet sich die Speichertechnologie noch in einem Hochlauf und ist von derlei gewagten Plänen enorm gefährdet. 16 Gigabit an geplanten Projekten sind allein im Bereich der Batteriespeicher akut gefährdet, da der Branche die Planungssicherheit fehlt. Gerade Investitionen in Pumpspeicherkraftwerke sind von der aktuellen Diskussion gefährdet. Die Branche hat in der laufenden Woche einen kaum zu unüberhörenden Hilferuf abgegeben. Ich lade Sie also ein, in der Grünen Fraktion, kehren Sie zurück, nehmen wir den Vertrauensschutz wieder in den Blick für geplante und angemeldete Projekte. Ich lade Sie ein, diskutieren Sie gerne wieder mit uns inhaltlich. Wir stehen zur Verfügung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Glück auf.
Der nächste Redner in dieser Debatte ist für die AfD-Fraktion Otto Strauß.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir sollen also der Sonne ihren Job machen lassen. Und nachts springt dann natürlich der Mond ein. oder haben Sie dafür schon ein Förderprogramm vorgesehen? Von Jahreszeiten, Bewölkung oder Winter wollen wir an dieser Stelle offenbar lieber gar nicht erst anfangen. Wenn wir also der Sonne ihren Job machen lassen, dann könnten wir eigentlich auch den Staatshaushalt künftig direkt vom Wetterbericht abhängig machen. Ihr Antrag, liebe Grüne, ist in Wahrheit ein weiteres Kapitel grüner Energieplanwirtschaft. Sie wollen den massiven Ausbau von Wind- und Solaranlagen politisch erzwingen, neue Förderprogramme auflegen und das Stromsystem vollständig auf ein sogenanntes 100% erneuerbaren System ausrichten. Das klingt auf Parteitagen sicherlich überzeugend. Nur hat es mit der Realität unserer Energieversorgung leider wenig zu tun. Übrigens, 75-85% der Solarpaneele weltweit werden heute in China produziert, weitere in Vietnam, Malaysia, Thailand und Kambodscha. Das heißt, Sie schaffen Arbeitsplätze in Asien. Sie reden von Energiewende. Tatsächlich erleben wir gerade eine Industrieabwanderung mit politischer Begleitmusik. Meine Damen und Herren, eine sichere Energieversorgung braucht Realitätssinn statt Ideologie. Wir brauchen Technologieoffenheit, verlässliche Grundlast und bezahlbare Energie und nicht eine politisch erzwungene Stromversorgung, die nicht funktioniert, wenn gerade die Sonne scheint und der Wind nicht weht. Und eines ist sicher, Strom aus Ideologie ist noch nie aus der Steckdose gekommen. Die AfD steht für eine Energiepolitik der Vernunft, bezahlbar, zuverlässig und im Interesse unseres Industriestandortes. Über Ihren Antrag lacht nicht nur die Sonne, sondern die ganze Welt.
Der nächste Redner in dieser Debatte ist Dr. Klaus Wiener für die Unionsfraktion.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, wir haben es diese Woche gleich mit zwei Energieanträgen der Grünen zu tun. Und ich meine, beide Anträge zeigen vor allem eines. Sie haben aus Ihren energiepolitischen Fehlern der Ampeljahre nichts, aber auch gar nichts gelernt. Und deshalb will ich unsere Politik noch mal einordnen, damit Sie das vielleicht endlich auch mal verstehen. Egal, ob es um die Neuregelung der Netzentgelte geht, ob es um das Erneuerbare Energiengesetz geht oder um das Gebäudemodernisierungsgesetz. Bei allem leiten uns zwei Gedanken. Wir wollen den Klimawandel bekämpfen, ja, aber wir wollen es so machen, dass wir saubere und eben auch bezahlbare Energie haben. Das ist wichtig und darin entscheiden wir uns von Ihnen. Denn Sie haben Ihre Energiewende über viele Jahre ohne jede Rücksicht auf die Bezahlbarkeit von Energie gemacht. Und dass Sie jetzt die Mieterinnen und Mieter entdecken, das glaubt Ihnen kein Mensch. Diese hohen Preise, das machen wir nicht mit. Denn ich sage in aller Deutlichkeit, ja, wir wollen klimaneutral werden. Aber wir wollen auch Industrieland bleiben. Ihr kompromissloser Weg hätte uns in den wirtschaftlichen Ruin geführt. Und deshalb braucht es jetzt einen neuen Ansatz. Wir nehmen endlich die Systemkosten der erneuerbaren Energien in den Blick. Und wir kümmern uns auch um die Zeit, die es braucht, bis wir hinreichend Energie aus erneuerbaren Quellen haben. Und diese Phase wird bei allem Bemühen, diese Phase wird nicht wenige Monate dauern, sondern sie wird viele Jahre dauern. Denn unser Gesamtenergiebedarf ist weit größer, als Sie hier immer suggerieren. Ja, wir haben inzwischen einen Anteil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung, der bei 55% liegt. Aber zum einen ist das keine Beschleunigung, das will ich ja auch mal deutlich sagen, weil von 2015 bis 2020 ist der Anteil um 14 Prozentpunkte gestiegen und von 2020 bis 2025 nur um 10 Prozentpunkte. Also wo ist da die Beschleunigung? Und Stillstand hat es vorher eben auch nicht gegeben. Zum anderen gehört aber auch zur Wahrheit, dass wir damit mit den 55% nur 20% unseres gesamten Endenergiebedarfs decken. Also trotz ihres angeblich so segensreichen Wirkens mit den vielen positiven Effekten haben wir noch einen sehr weiten Weg vor uns. Ja, mit den Erneuerbaren können wir autarker werden, und das ist auch gut so. Aber wir werden immer auch Importland bleiben und damit auch zu einem Teil abhängig von Weltmarktpreisen. Wenn Sie was anderes behaupten, dann streuen Sie den Menschen einfach Sand in die Augen. Wir haben also eine grundsätzlich andere Herangehensweise an die Frage von Energiepolitik und Nachhaltigkeit. Wir denken Ökologie und Ökonomie gemeinsam. Ausgebremst wird hier im Gegensatz zu dem, was Sie der Wirtschaft angetan, ausgebremst wird hier von uns gar nichts. Besonders verwerflich in Ihrem Antrag finde ich aber, dass Sie sowohl der Bundesregierung als auch Katharina Reiche Falschaussage unterstellen. Das ist in der Sache nicht richtig, und zudem ist es schlechter Stil. Zumal gerade Ihre Anträge vor Halbwahrheiten nur so strotzen. Zwei Beispiele nur. Sie schreiben zu Beginn Ihres Antrags, immer mehr Menschen machen ihr Zuhause zukunftsfit und investieren in Wärmepumpen und Dämmung. Fakt ist, der Gebäudesektor ist nach wie vor der Problemsektor, das Problemkind der Energiewende. Das geben Sie auch selbst zu, indem Sie in der abschließenden Begründung Ihres Antrags schreiben, dass sowohl beim Heizungstausch als auch bei der energetischen Sanierung wir spürbar hinterherhinken. Also was denn jetzt? Und weiter schreiben Sie, dass Ihre Maßnahmen aus der Ampelzeit spürbare positive Effekte zeigen. Welche positiven Effekte meinen Sie? Das klang ja auch schon in einigen Reden hier an. Der Absatz von Wärmepumpen ist eingebrochen. 2024 um fast die Hälfte. Und im Jahr 2025 hatten wir den schwächsten Absatz an Heizungen seit dem Jahr 2010. Vielleicht denken Sie angesichts dieser Beispiele auch mal über Ihren Umgang mit der Wahrheit nach. Dass Sie Ihre Dinge hier immer so framen, wie Sie gerne hätten, haben wir in dem Antragstitel auch noch mal gesehen. Ich zitiere, wir müssen die Sonne ihren Job machen lassen. Glauben Sie mir, die Sonne macht das auch ohne ihr Zutun. Ich habe wirklich gedacht, werte Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, dass wir dieses Niveau hinter uns gelassen hätten. Für solche unterkomplexen Sätze ist das Thema, das wir heute hier behandeln, viel zu ernst. Aber es zeugt von Ihrer Denke, und deswegen lehnen wir Ihre Anträge auch ab. Herzlichen Dank.
Und den Schluss in dieser Debatte macht für die AfD-Fraktion Ruben Rupp.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Abgeordnete, Sie können es nicht lassen. Wieder beschäftigen uns die Grünen mit realitätsfernen Ideologieanträgen. Man hat insbesondere vom linksgrünen Block heute so viel Stuss und Unsinn gehört. Es hat wirklich körperlich wehgetan, hier zuhören zu müssen. Auf was für einem primitiven Niveau hier diskutiert wird, ist unglaublich vom Deutschen Bundestag. Und man hat ja nur gehört, grüne Durchhalteparolen trotz höchsten Strompreis der Welt in Deutschland, dann noch Märchen, dass die grüne Energiewende das Wirtschaftswachstum bringen würde. Die ganze Welt schüttelt den Kopf über solche Debatten, wie wir sie hier heute führen. Und schon der Titel Ihres Antrags, Wärmewende weiterführen für ein warmes und bezahlbares Zuhause, ist einfach eine Unverschämtheit und eine Verhöhnung der Wähler, dass das ausgerechnet von den Grünen kommt, wo genau ihre Wärmewende, ihre Energiewende über die CO2-Steuer, das GEG und EEG maßgeblich für überteuerte Heizkosten und ein kaltes Zuhause verantwortlich sind und dazu führt, dass das Heizen durch ihre Politik zur Armutsfalle wird. Das ist dreist, und es beweist wieder einmal, soziale Kälte gegenüber dem Volk kommt eben nicht von rechts, sondern von links. Und der andere Antrag, das ist genauso schlimm, die Sonne ihren Job machen lassen. Das ist auch völlig einfältig und absurd, schon der kindliche Titel. Nein, es funktioniert einfach nicht. Die Sonnenenergie und PV ist ohne die Lösung der Speicherfrage nicht grundlastfähig und kann keine Stromversorgung für eine Industrienation sicherstellen. Deswegen ist es einfach faktisch völliger Unsinn, was Sie von den Grünen, der SPD und den Linken wieder und wieder im Parlament für Märchen erzählen, besonders in der Wirtschafts- und Energiepolitik. Und an Frau Dr. Verlinden, Sie sagten, es spricht gar nichts für Kohle und Gas. Ach, wirklich gar nichts, außer dass wir bei den Dunkelflauten vollkommen auf Kohle, Gas und Kernenergie angewiesen sind. Und spricht nicht vielleicht auch ein günstiger Industriestrompreis dafür, der Industrie überhaupt ermöglicht, im Gegensatz zu den Erneuerbaren, die ohne Subventionen keine Investoren finden werden? Ich glaube, es spricht viel für grundlastfähige Energie, nämlich Kohle, Gas und Kernenergie. Und Sie haben von Sicherheit durch erneuerbare Energien gesprochen. Also ich sage Ihnen eins, alle wirtschaftlichen Zahlen nach deutlich über 1 Billion Kosten für die Energiewende und über Jahre hinweg wirtschaftliche Stagnation zeigen, bei Ihrer fanatischen Energiewende ist nur eines sicher, die sichere Deindustrialisierung Deutschlands und die Erreichung Ihrer aberwitzigen Klimaziele durch ein komplettes Verschwinden der deutschen Industrie. Das kriegen Sie vielleicht hin. Und nein, die CDU-CSU, die braucht jetzt nicht so tun, als wären sie wirtschaftspolitisch weit, weit weg von den Grünen. Erst gestern meldete sich CDU-Zensur-Ministerpräsident Daniel Günther und forderte als Antwort auf die Folgen des Iran-Kriegs den Ausbau der erneuerbaren Energien. 1:1 die Propaganda der Linksgrünen in diesem Haus, haben sie gefordert. Also dann grüne Wasserstoffautos der CDU aus dem Wolkenkuckucksheim, um die Verbrennung und das Öl zu ersetzen. Es ist nur noch absurd, was hier gefordert wird. Ja, die CDU ist offensichtlich heute zu einem großen Teil eine grüne Partei, denn sie hat schon grüne Ministerpräsidenten, zum Beispiel Daniel Günther. Und ich kann in dieser Debatte noch eines zum Schluss sagen, wer wirklich für bezahlbare, sichere und industrietaugliche Energie ist und Wirtschaftspolitik, die vernünftig ist, der kann nur eines wählen, die AfD. Die CDU ist dafür nicht mehr geeignet. Das hat sie auch heute wieder bewiesen.
So, damit schließe ich die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf der Drucksache 4457 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Wenn das nicht der Fall ist, dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Heizkostenfalle verhindern, Wärmewende weiterführen für ein warmes und bezahlbares Zuhause. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 4391 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf der Drucksache 2724 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das ist die Unionsfraktion, die SPD-Fraktion, die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Enthaltungen bei der Fraktion Die Linke. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Ich rufe jetzt auf die Zusatzpunkte 5 sowie den Tagesordnungspunkt 9b. Es handelt sich um Überweisungen im vereinfachten Verfahren ohne Debatte. Interfraktionell wird vorgeschlagen,